HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Viele Vorwürfe gegen die gemeinnützige Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt und Wiesbaden. Die AWO Wiesbaden hat nun auf einer Pressekonferenz erklärt, sie werde untersuchen lassen, ob die Gehälter ihrer Geschäftsführer zu hoch waren. Andrea Bonhagen mit einem Bericht aus Wiesbaden.
Murat Burtschuh, Geschäftsführer bei der AWO Wiesbaden, legte am Ende bei der Pressekonferenz die Karten auf den Tisch. Trotz Datenschutz sagte er den Journalisten, wie viel er letztes Jahr im Monat verdiente.
2018 waren es bei mir 12.500 Euro Arbeitnehmer brutto. Ich glaube, die Zahl, um die ging es, und die ist in keiner Weise zu beanstanden mit dem Stundenumfang, den ich mit Wochenenden zusammen fast 50, 60 Stunden leiste in der Woche.
Es gab dazu eine Bonuszahlung, schon im Mai für das gesamte Jahr.
10.000 Euro, und das war immer in Abhängigkeit vom Erfolg unseres Unternehmens. Aber mit der Maßgabe, dass, wenn die Prognose am Jahresende sich doch nicht bewahrheiten sollte, dass wir da auch verpflichtet waren, das mit dem Dezember- oder Novembergehalt wieder zurückzuzahlen, zu verrechnen.
Die Höhe seines Gesamtgehalts war Wirtschaftsprüfern aufgefallen. Eine Summe wurde dem Wiesbadener Kurier zugespielt. Danach sind Zugehalt und Bonuszahlung noch weitere Zuzahlungen gekommen. Gesamtsumme 256.000 Euro im Jahr. Die Summe wird noch geprüft. Auch das Gehalt an die ehemalige Geschäftsführerin Hannelore Richter steht in der Öffentlichkeit. Sie verdiente offenbar noch mehr. Hauptamtliche sollen außerdem Ehrenamtspauschalen bekommen haben. Hat sich bei der AWO in Wiesbaden jemand bereichert? Murat Burtschuh sagt dazu:
Dem Vorwurf würde ich in keiner Weise jetzt zustimmen. Und wenn es da Abweichungen sind, wo man da etwas anders bewerten kann, dann werden wir natürlich auch die Konsequenzen ziehen. Wir haben eine Offensive angekündigt, und es ist für mich persönlich sehr wichtig, dass wir hier einen Neuanfang machen möchten. Wir werden alles nach und nach abschaffen, alles entflechten, noch mehr Transparenz, noch mehr Kontrollen installieren für die Zukunft.
Elke Wanzner aus dem Vorstand sagte zu der Frage der persönlichen Bereicherung:
Das kann ich nicht beurteilen. Wir prüfen alles, die Höhe der Gehälter, bereichert würde ich nicht sagen. Wir haben keine Sachverhalte, die darauf schließen lassen. Aber wir sind ja noch mitten in der Untersuchung, und wir werden es weiter untersuchen.
Wanzner sagte, sie wolle sich der Verantwortung stellen. Sie gab zu, ihre Kontrollfunktion im ehrenamtlichen Vorstand nicht genau genug ausgeübt zu haben. Sie entschuldigte sich
bei unseren Mitarbeiterinnen und den Ehrenamtlichen vor Ort. Und selbstverständlich auch bei den anderen AWO-Verbänden, die ja jetzt alle in einen Topf geworfen werden und mit diesem Reputationsverlust leben müssen, den wir als Kreisverband verursacht haben.
Der Vorstandsvorsitzende der AWO Wiesbaden, Wolfgang Stasche, ist bereits vor einigen Tagen zurückgetreten. Auch er räumte ein, seiner Kontrollfunktion nicht gerecht geworden zu sein. Im Raum stehen weiter unter anderem Zahlungen zwischen den AWO-Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden. Offenbar zu hohe Autopauschalen wurden bereits reduziert. Ein weiterer Geschäftsführer der AWO Wiesbaden, erst seit 4 Wochen im Amt, ließ mitteilen, er trete von dem Posten zurück, um sich persönlich zu schützen.
Von der Pressekonferenz der AWO Wiesbaden war das ein Bericht von Andrea Bonhagen. Und wir bleiben in Wiesbaden im Hessischen Landtag. Dort wurde zum Thema Fußball debattiert. Die Gewalt auf hessischen Fußballplätzen hat in den vergangenen Monaten für großes Entsetzen gesorgt. 2-mal kurz hintereinander waren Schiedsrichter im Amateurfußball tätlich angegriffen worden. Mit einer Debatte im Landtag wollte die CDU-Fraktion jetzt ein Zeichen gegen Gewalt im Sport setzen. Und bei den Gesprächen ging es auch um härtere Strafen für Schläger. Aus Wiesbaden berichtet unser Landesbeamter. Politischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Gewalt, Drohungen und Respektlosigkeiten haben im Amateurfußball nichts verloren. Darin sind sich alle Fraktionen im Hessischen Landtag diesmal ausnahmsweise einig. Andreas Hofmeister von der CDU nennt die zunehmende Gewalt schockierend. Brutale Angriffe auf Fußballplätzen seien von allen Seiten zu ächten.
Denn die in weit, weit überwiegender Zahl fairen Sportsleute werden durch wenige Täter in Verruf gebracht. Und unsere ehrenamtlichen Strukturen, die Bereitschaft, sich zu engagieren, gerät nachhaltig in Gefahr.
Dem kann auch Hermann Schaus von der Linken voll zustimmen. Er sieht eine Verrohung aber nicht nur im Sport.
Wenn aber die Gesellschaft insgesamt mehr zu Gewalt und Verrohung tendiert, dann kann der Sport davon ja nicht ausgenommen bleiben.
Der linken Politiker fordert deshalb vom Land, die Vereine stärker zu unterstützen. Wie das genau aussehen könnte, lässt er jedoch offen. Konkreter wird der FDP-Abgeordnete Stefan Müller. Er fordert, Respekt solle beim Fußball schon vor dem Spiel anfangen.
Deswegen glaube ich, wäre es ein schönes Zeichen, wenn künftig zu Beginn der jeweiligen Spiele die Spieler sich bei dem Schiedsrichter bedanken. Dafür, dass er ihnen ermöglicht, dass das Spiel stattfinden kann. Denn ohne einen Schiedsrichter wird ein Spiel nicht angepfiffen.
Auch CDU-Innenminister Peter Beuth verlangt eine höhere Wertschätzung der Unparteiischen nach dem Vorbild anderer Sportarten.
Im Rugby darf überhaupt nur einer aus der Mannschaft den Schiedsrichter ansprechen. Und zwar mit Sir vorneweg. Das muss vielleicht auch nicht sein. Aber es ist so, dass dadurch zum Ausdruck kommt, dem Schiedsrichter ist mit Respekt zu begegnen.
Klar in die Pflicht nimmt der Innen- und Sportminister Sportverbände wie die Deutsche Fußballliga und den DFB.
Es sind nicht irgendwelche anderen, die herangezogen werden müssen, die jetzt irgendwie einen Beitrag leisten müssen, die Gesellschaft und wer auch immer, sondern es sind die Sportverbände selbst, die mit einer klaren Haltung vorne weggehen müssen und deutlich machen, wir ächten Gewalt im Sport, in jeder Situation. Und dann, glaube ich, haben wir eine Chance, dass wir dieses Problem wirklich entsprechend bekämpfen.
Beuth fordert außerdem, dass die hessischen Vereine härter gegen Schläger vorgehen. Zurzeit beträgt die Höchststrafe für tätliche Angriffe in Hessen 3 Jahre Ausschluss vom Spielbetrieb. Die bekam auch der Schläger von Münster, der im Oktober einen Schiedsrichter mit einem Faustschlag niederstreckte. In Fußballverbänden anderer Bundesländer können prügelnde Spieler dagegen lebenslang gesperrt werden. Da die Sportverbände jedoch autonom sind, kann Innenminister Beuth Strafverschärfungen nur fordern, aber nicht einführen.
Nicolas Busch-Lüther über die Debatte im Landtag zur Gewalt auf hessischen Fußballplätzen. Wir müssen sparen. Das gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die ARD hat deshalb angefangen, die eigenen Strukturen zu überarbeiten und zu straffen. Eine Komponente davon ist der Wetterbericht, der für viele Menschen, auch in Hessen, sehr wichtig ist. Die Wettervorhersage kam bislang entweder aus München oder auch mal vom Hessischen Rundfunk aus Frankfurt. In 3 Wochen, ab 2020, wird das vereinheitlicht. Dann werden alle Wetterberichte, etwa für das Morgenmagazin, im Funkhaus des Hessischen Rundfunks in Frankfurt produziert, im ARD-Wetterkompetenzzentrum. Das ist jetzt offiziell vorgestellt worden und unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt hat es sich für uns angeschaut.
Einen neuen Anstrich, neue Studios und ein paar Lounge-Möbel stehen in den Redaktionsräumen des ARD-Wetterkompetenzzentrums im Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Auf der grün-blauen Couch sitzt Sven Plöger, der bekannte Wettermoderator der ARD.
Ist echt schön. Ich habe das vor 4, 5 Wochen noch als Baustelle gesehen. Und ich muss sagen, man tut was für die Mitarbeiter und ich bin ja dann ein solcher.
Sven Plöger beim HR. Noch ist es nicht so weit, aber ab dem 1. Januar wird das Wetter nicht nur für den Hessischen Rundfunk, sondern für die gesamte ARD, Fernsehen, Hörfunk und Online aus Frankfurt angeliefert. Und das heißt, dass auch die Wettermoderatoren zum Funkhaus nach Frankfurt wechseln.
Genau, wir werden jetzt wechseln. Praktisch das Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt wird jetzt unser berufliches Zuhause werden. Wir haben ja bisher aus München die Sendung gemacht und das wird dann eben jetzt nach Frankfurt verlegt, sodass Frau Kleinert, Herr Becker, Herr Schwanke und meine Wenigkeit dann tatsächlich hier sind.
Seit fast 60 Jahren liefert der Hessische Rundfunk nun schon Wetterberichte für die ARD, aber eben nicht für alle Sendungen. Ein Teil kam von einer privaten Produktionsfirma mit Sitz in München. Das soll nun aber gebündelt werden und das spart Geld, sagt Gabriele Holzner, die HR-Fernsehdirektorin.
Wenn man nicht parallel Wetterdaten einkaufen muss, wenn man nicht parallel die Infrastruktur aufrechterhalten muss, um diese Wetterdaten zu verarbeiten, zu Grafiken und so weiter, parallel Studios betreiben muss, sondern das Ganze an einem Ort macht. Und der ARD für das Gemeinschaftsprogramm spart es im Moment gut 700.000 Euro pro Jahr.
Doch nicht genug. Auch andere Rundfunkanstalten verzichten dann auf eine eigene Wetterredaktion, nutzen stattdessen die Vorhersagen des Wetterkompetenzzentrums. Silke Hansen, die Leiterin, weiß, dass da Arbeit auf sie und die Kollegen zukommt. Bedeutet aber auch
viel mehr Möglichkeiten. Denn je mehr Schichten man jeden Tag hat, desto besser kann man eben auf besondere Wettersituationen reagieren.
Sprich, Sonnenschein ist schnell erklärt. Bei Schneeregen und überfrierender Nässe wird ausführlicher berichtet.
Man muss sich das vorstellen, wenn man nur einen einzigen hat, dann muss der sozusagen alles machen. Wenn man 2, 3 oder 4 Meteorologen hat, die in Schichten nebeneinander herarbeiten, dann hat man einfach den Vorteil, dass man in so einer Situation einen das machen lassen kann, was das ganz Normale ist, und die anderen ganz wirklich sich um den Eisregen kümmern lassen kann.
Heißt also, bei besonderen Wetterlagen und in Zeiten des Klimawandels werden Zuschauer und Zuhörer besser informiert.
Und zwar aus dem neuen Wetterkompetenzzentrum der ARD in Frankfurt im Hessischen Rundfunk. Saskia Klingelschmidt hat das Zentrum vorgestellt. Ablehnung, Wut und Hass. Gegen alles, das als fremd empfunden wird, das als nicht hierher gehörend empfunden wird. Solche Gefühle entwickeln sich bei vielen Jugendlichen, die auf Fake News hereinfallen. Der Caritasverband im Bistum Fulda will dagegen vorgehen. Es soll eine Stelle gegen Populismus und Extremismus unter Jugendlichen eingerichtet werden. Unsere Reporterin in Fulda, Petra Klostermann, habe ich gefragt, wie die Caritas den hohen Anspruch umsetzen will und wer die Zielgruppe ist.
Zielgruppe sind Jugendliche, die in Einrichtungen der Caritas leben, also im Haus Karl Sonnenschein in Fritzlar, im Gertrudesheim in Marburg und im Kinder- und Jugenddorf St. Elisabeth in Fulda-Marberzell. Dort erleben Sozialarbeiter immer wieder, dass Jugendliche sich populistisches Gedankengut aus den Medien zu eigen machen und sogar Aktionen gegen die demokratische Grundordnung gutheißen. Die Caritas will den Jugendlichen deshalb Workshops anbieten. Da sollen sie lernen, ihre antisemitischen, ausländer- und menschenfeindlichen Einstellungen zu ändern. Projektleiterin Yvonne Hartmann will den Jugendlichen Mut zur eigenen Meinungsbildung machen und ihnen zeigen, wie sie Fakten von Fehlinformationen unterscheiden können.
Vielen Dank, Petra Klostermann. Es gibt Fortschritte in der Parkinson-Forschung. Wissenschaftlerinnen der Kasseler Paracelsus-Ellener-Klinik haben im Blut von Patienten sogenannte Biomarker entdeckt. Die sollen zeigen, wie stark Parkinson ausbricht und ob die Patienten zusätzlich auch noch Demenz bekommen können. Hunderttausenden Betroffenen könnten diese Fortschritte allein in Deutschland helfen. Jens Wellhöhner hat mit Betroffenen gesprochen.
Er hat Parkinson, ist aber sportlicher als so mancher gesunder. Walter Hast aus Spangenberg.
Man hat viel Fahrrad fahren. Wenn es Laufen nicht mehr geht, Fahrrad geht auf jeden Fall immer noch mal gut. Samstags wollte ich laufen, ging nichts, und mit dem Fahrrad 50 Kilometer gefahren. Ohne was.
Eine 50 Kilometer Fahrradtour ohne Probleme. Aber ein paar Meter gehen, daran scheitert Walter Hast an manchen Tagen.
Und man kommt einfach nicht weg. Man sieht das Ziel, wo man hin will, und erreicht es einfach nicht.
Parkinson ist unberechenbar. Das musste der 66-Jährige schon öfter feststellen. Als er die Diagnose bekam, traf ihn das wie ein Donnerschlag. Aber er lässt sich nicht unterkriegen. Für ihn ist Parkinson ein unerwünschter Gast.
Er ist ein Gast in mir, aber ich bin der Chef und ich gebe die Sache vor.
Als Walter Hast hörte, dass die Kasseler Paracelsus-Ellener-Klinik Patienten sucht, die bei einer Parkinson-Studie mitmachen, ließ er sich nicht lange bitten, denn er möchte,
dass man irgendwann eine Früherkennung kommt, dass man die Sache auf den Grund gehen kann.
Der Sache auf den Grund geht zum Beispiel Claudia Tränkwalder, Neurologin und Chefärztin der Paracelsus-Ellener-Klinik. Sie und ihre Mitarbeiter wollen wissen, ob Geschwister von Parkinson-Patienten ein höheres Parkinson-Risiko haben als der Durchschnitt. Auch Walter Hast und seine Schwester haben bei der Studie mitgemacht. Erste Ergebnisse gibt es schon, sagt Claudia Tränkwalder.
Dass nämlich die Geschwister doch deutlich ähnlicher den Patienten sind als die Kontrollen. Wir haben hier für alles gesunde Kontrollen, sonst könnte man es ja gar nicht vergleichen.
10% der Geschwister haben ein höheres Parkinson-Risiko. Aber Parkinson kommt häufig nicht allein. Einige Patienten leiden auch noch unter Diabetes. Auch da haben die Forscherinnen Neues entdeckt, nämlich sogenannte Biomarker, also Stoffe im Blut, die zeigen, ob die Patienten neben Parkinson und Diabetes auch noch ein Demenzrisiko haben. Professorin Britt Mollenhauer reagiert dann mit einer speziellen Therapie.
Da sind wir ganz streng und sagen ganz, ganz strenge Einstellung des Diabetes und viel Bewegung und gute Ernährung. Also kann man selber eine ganze Menge machen.
Denn ein höheres Demenzrisiko heißt nicht, dass die Krankheit auch ausbricht. Es kommt auf die Vorbeugung an, sagt Britt Mollenhauer.
Man weiß inzwischen, dass mediterrane Diät sehr gut ist. Also sehr viel Obst und Gemüse, sehr viele Ballaststoffe, auch Vollkornnudeln und Olivenöl und weniger tierische Eiweiße.
Patient Walter Hast hat seine Ernährung umgestellt und 50 Kilo abgenommen. Jetzt hat er eine sportliche Figur und kann Fahrrad fahren. So bekommt er seine Krankheit besser in den Griff, dank der neuen Forschungen.
Neue Ergebnisse in der Parkinson-Forschung. Ein Bericht aus der Kasseler Paracelsus-Ellener-Klinik von Jens Wellhöhner war das. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Und die wichtigsten Nachrichten vom Tag gibt es auch auf Ihrem Smartphone in der Hessenschau-App.